Markus Leifeld, die Jecken, gerade die Offiziellen behaupten ja gerne, dass der Karneval damals eher unpolitisch, wenn nicht sogar ein Hort des Widerstands war. Was ist das Ergebnis Ihrer Recherchen? Wie braun war der Karneval in Deutschland wirklich?
Der Karneval war sicherlich sehr braun, war instrumentalisiert durch die Nationalsozialisten, wobei man die Entwicklung ab 1933 durchaus in Kontinuität sehen muss zu den 20er Jahren und auch zu dem, was nach 45 gekommen ist. Denn die Nationalsozialisten haben den Karneval zunächst einmal als Tourismus- und Wirtschaftsfaktor genutzt, ähnlich wie das die Städte schon zuvor in den 20er Jahren allerdings auf freiwilliger Basis getan haben. Und dann haben sie natürlich die Büttenreden, die Mottowagen in den Umzügen genutzt, um propagandistische Themen unter das Volk zu streuen, bis hin zu diesen sehr gruseligen antisemitischen Mottowagen.
Es gab diese Wagen mit antisemitischen Sprüchen drauf. Haben die Nazis dafür gesorgt, dass das sozusagen übernommen wurde, oder wurde das von den Karnevalsvereinen selber initiiert und dann auch gestaltet?
Ich würde sagen, der Karneval war ein Spiegelbild der Gesellschaft. Es gab in den Vereinen, in den Dachverbänden nationalsozialistisch überzeugte Karnevalisten, die versucht haben, die Macht an sich zu reißen, den Verein im Sinne des Nationalsozialismus zu lenken. Und wo das nicht gelang, da kam dann der Druck von oben hinzu. Das lässt sich zum Beispiel in Köln sehen, dass der Gauleiter des Gaus Köln-Aachen, Josef Grohe, doch sehr weit gegangen ist. Er hat Vertraute etwa in den Vorstand verschiedener Vereine gebracht, um eben die Vereine dann auch lenken zu können.
Traditionell halten die Karnevalsvereine ja hoch, behaupten von sich selber, dass sie den Autoritäten den Spiegel vorhalten, auch gerade die Politik veralbern. Wie war das in der NS-Zeit? Gab es auch nazikritische Wagen oder Büttenreden, sowas in der Richtung?
Die gab es. Man muss allerdings klar sagen, dass es die nur vereinzelt gab. Vor allen Dingen in Mainz gibt es einige kritische Büttenredner, Martin Mundo etwa und Seppel Glückert. Und diese beiden kritischen Büttenredner ging schon relativ weit. Also 1933 im November hat etwa Seppel Glückert eine Rede gehalten, in dem er davon spricht, dass er sich schon von seiner Frau verabschiedet hat und dass er ganz viel Mut aufbringen muss bei dieser Rede, weil er weiß, dass Offenheit, offene Reden zum persönlichen Untergang führen können.
Was ist dann mit ihm passiert?
Die Nationalsozialisten mussten diese beiden Büttenredner erstmal laufen lassen, weil die sehr prominent waren. Aber sie haben ganz deutliche Signale ausgesendet an diese beiden und an die Karnevalisten insgesamt. Da gibt es einen Vorfall, Aschermittwoch 1935-36. Da hat man Martin Mundo und einige Karnevalisten in ein Hotel eingesperrt und um 11.11 Uhr kam dann der Gauleiter Spengler hinzu und hat diese Karnevalisten zum Katerfrühstück gebeten. Das ist im Nachhinein von den Zeitungen als harmloser Scherz dargestellt worden, war aber in Wirklichkeit gar nicht so harmlos, denn gleichzeitig ist die Wohnung von Mundo durchwühlt worden. Das ging so weit, dass die Ehefrau von Mundo einen Herzinfarkt erlitt. Also eine ganz klare Drohung an diese kritischen Büttenredner.
Wie war das in Düsseldorf, Köln, in den anderen Hochburgen?
Da gab es eben auch vereinzelt nicht Widerstandskämpfer, so weit darf man sicherlich nicht gehen, sondern unangepasste Büttenredner. Etwa in Köln gab es Karl Küpper, der hat regelmäßig etwa den Hitler, den Deutschlandgruß verulgt, indem er die Hand zum Gruß erhoben hat und dann auf Kölsch gesagt hat, so hoch hatten wir im letzten Jahr das Hochwasser. Oder ein anderes Beispiel war Leo Statz, Festausschusspräsident aus Düsseldorf. Der war aufgrund seiner religiösen Haltung schon immer gegen die Nationalsozialisten eingestellt und hat sich regelmäßig auch angelegt mit den NSDAP-Obrigen. Das führte dann letztlich dazu, dass er 1943 zum Tode verurteilt worden ist, als er nämlich zu einem Kriegsverwundeten gesagt hat, ihr habt eure Knochen nicht für Deutschland hingehalten, sondern für Hitler hingehalten. Und er ist dann denunziert worden und zum Tode verurteilt worden. Das hatte zwar nichts mit dem Karneval direkt zu tun, aber aufgrund seiner Aktivitäten im Karneval hatte die NSDAP ihn quasi auf dem Kieker, wenn man das so salopp formulieren kann.
Aber diese kritischen Stimmen, sagen Sie, waren eher die Ausnahme. Das heißt, man hat in den Rosenmontagszügen auch sehr viel Antisemitismus gesehen und erlebt.
Ja, man muss sehen, dass die Karnevalisten zunächst einmal auch durchaus froh über die Entwicklung waren, weil der Karneval ja in der Weimarer Republik aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten häufig ausgefallen ist. Und die Nationalsozialisten haben sehr viel investiert, haben viel Werbung betrieben, um den Karneval zu pushen, um ihn zu einem prunkvollen Fest auszubauen. Und das war natürlich ganz im Sinne der Karnevalisten. Und damit konnten die Nationalsozialisten dann zeigen, uns geht's wieder gut, wir sind ein friedliches, ein fröhliches Volk. Übrigens nicht nur zeigen gegenüber den Deutschen, sondern auch gegenüber den ausländischen Gästen.
Viele der älteren Generation haben ja gesagt, naja, der Karneval, der war unpolitisch und wir wussten von nichts. Sie haben aber ganz konkrete Belege, Bilder von Wagen gefunden damals, die sehr antisemitisch sind. Beschreiben Sie uns das mal, was Sie da ausgegraben haben.
Ja, in jeder Stadt, muss man schon sagen, waren antisemitische Wagen zu finden. Ab 1934, das beginnt in Köln etwa mit dem sogenannten Palästina-Wagen, da ist die erzwungene Ausreise der Juden nach Palästina verfolgt worden. Und ein ganz besonders schlimmer Wagen war in Nürnberg zu sehen, 1938, nämlich die sogenannte Todesmühle. Da sah man eine Puppe an einem Galgen hängen und diese Puppe stellte einen Juden dar. Also das waren natürlich ganz grausame Beispiele.
Sie durften zum Teil erstmals in einige Vereinsarchive hineinschauen, gerade in die betroffenen Jahre reinschauen. Wie sehen die Karnevalsvereine selber diese Aufarbeitungsarbeit?
Gott sei Dank hat sich das doch sehr zum Positiven gewendet. Mit einem Generationenwechsel, so um das Jahr 2002, hat beispielsweise die Ehrengarde der Stadt Köln aus Anlass eines Jubiläums erstmals einen externen Historiker damit beauftragt, diese dunklen Jahre zu erforschen. Und ich selbst hatte dann ab 2003 die Möglichkeit, das Archiv der Roten Funken zu nutzen, um die Jahre 1933 bis 1945 zu erforschen.
Und kommt das auch von Herzen seitens der Karnevalsvereine? Ist da wirklich eine Generation heute sozusagen dran, die sagt, wir möchten genau wissen, was war damals? Oder ist das eher doch eine Geschichte, die von außen kommt oder auf öffentlichen medialen Druck hin?
Ja, das kann man natürlich nicht ganz trennen. Das war einfach eine Entwicklung, in der Druck von außen sicherlich eine Rolle spielt, in der aber auch durchaus ja die Karnevalisten selbst aktiv geworden sind und von sich aus gesagt haben, ja, wir möchten doch auch noch mal genauer hinschauen, wie haben die Karnevalisten reagiert. Stimmt das mit dem Mythos, dass die Karnevalisten allesamt mehr oder weniger Widerstandskämpfer waren? Denn das war eigentlich über Jahrzehnte hinweg, muss man sagen, so, dass ein Mythos aufgebaut worden ist. In Köln gab es die sogenannte Narrenrevolte 1935. Da hat man sich erfolgreich gegen eine komplette Gleichschaltung gestemmt. Und das haben die Karnevalisten nach 1945 lange Zeit genutzt, um zu zeigen, wir sind allesamt Widerständler gewesen. Und das hat sich dann erst ab 2000 etwa gewandelt.